Was ist das? Ein Fisch. Voll gut. Du bist ein guter Bibelausleger. Es ist ein Fisch aus Holz und zweiteilig, denn da ist ein Jona drin. Wirklich. Also echt toll geschnitzt, könnt ihr nachher euch das anschauen. Das hat ein Mann, ein Oleg, in einem Gefängnis geschnitzt, in einem russischen Gefängnis. Kam zum Glauben und hat viel Zeit im Gefängnis natürlich. Wundert mich ja nicht, dass er ein Messer hat. Vielleicht hat er es gar nicht mit dem Messer geschnitzt, egal, wir wollen nicht darüber nachdenken. Auf jeden Fall, er hat viel Zeit und hat, nachdem er bekehrt hat, im Prinzip seine Geschichte wahrscheinlich da geschnitzt. Und das ist echt herrlich. Er hat es meinem Vater geschenkt und ich habe das von meinem Vater nicht geklaut, aber er fleht. Ja. Jedes Mal, wenn ich Jona unterrichte, ist das meine Illustration, nehme ich diesen Fisch mit. Sehr süß, also der ähnelt mich so ein bisschen an mich, so ein bisschen Speckhäufchen dabei, nun Bart nicht, aber echt süß, also er hat echt toll gemacht, mit kleinen Zehen da, also viel Zeit, viel Mühe hat er sich gegeben. Ja. Offenbaren bedeutet eine Abdeckung, die da ist, eine Verschleierung, ein Vorhang wegnehmen und etwas erkennen und sagen, ah, so ist das. Vorher ist das Spekulation. Sie mag richtig, sie mag falsch sein. Aber es bedarf dieses Wegnehmen des Vorhangs, wo man sagt, ach, das ist es, das ist damit gemeint. Das ist Offenbarung. Und Gott muss sich offenbaren. Wenn Gott sich nicht offenbart, dann bleibt es alles bei einer Spekulation. Sie mag teilweise richtig, teilweise falsch sein. Aber bleibt eine Spekulation. Eine Interpretation. Und das Herrliche ist, Gott hat sich aber offenbart. Und abgesehen davon, so verstehe ich übrigens das Buch Offenbarung. Das bedeutet, was bedeutet Offenbarung nochmal? Offenlegen, aufdecken, den Vorhang wegziehen, zur Erkenntnis kommen, oder? Das heißt, das Buch Offenbarung bedeutet was?
Eine Offenlegung
der geistlichen Welt. Wie wird heutzutage mit diesem Buch umgegangen? Es ist alles andere als eine Offenbarung. Es ist eine Verschleierung. Und glaub mir, wenn ich darüber rede, dann muss ich mich zügeln, dann mich nicht zu vertiefen, weil ich kriege da wirklich einen Zorn. Also ich heiße nicht nur so, sondern kriege ich wirklich einen. Weil oft wird genau das nicht gemacht. Es wird nicht mich dargelegt, sondern es wird spekuliert und rumgetastet und absurde Positionen und Meinungen und Interpretationen dargelegt und die Schwänze sind, das sind die Kanonen und das ist Russland und das ist hier. Und an der Offenbarung, also an der Botschaft, geht man voll vorbei. Und die meisten machen sich zu meinem Hobby. Das ist ein Hobby. Offenbarung ist ein Hobby. Die einen mögen irgendwie so Science Fiction in den Nichtchristen. Die Christen haben halt Offenbarung. Ist halt auch so Science Fiction. Ehrlich, und da, ich weiß nicht, kennt ihr diese Reihe? Ich schweife schon wieder ab. Kennt ihr die, ganz kurz, diese Reihe, wie heißt die? Diese Amerikaner, das haben sie geschrieben, das Finale, glaube ich. Das Finale, kann das sein?
Ja.
Die heißt so. Das ist ungefähr so Harry Potter und dann Star Wars und dann die Finalreihe. In die gleiche Kategorie stufe ich das ein. Das ist eine reine Spekulation. Das sind so Geschichten und dann rasiert sich einer auf einmal, hängt so der Rasierapparat, weil der entrückt ist. Solche Geschichten, also ich finde, das ist nicht das, was in der Offenbarung uns beschrieben wird. Dazu komme ich noch. Abgesehen davon, ihr seid ja alle schon sehr bibelfest. Was ist das hier? Gottes Wort. Und was ist das Wort Gottes? Oder wer?
Jesus.
Was ist das Buch Offenbarung dann? Jesus? Es geht um Jesus? Wie oft haben wir das Buch Offenbarung gelesen und Jesus darin entdeckt? Ja, also Ich werde das nochmal jetzt ein bisschen genauer machen. Gott offenbart sich. Aber jetzt fragen wir uns ja, wenn Gott sich also darstellt und Form wegzieht, was wir sagen, auch so ist Gott, dann ist das jetzt, dann sagen wir, ja, haben wir jetzt Gott gesehen? Wer hat von euch Gott gesehen? Ist dann alles klar? Ist der Vorhang weg? Und wir sagen, ach, so ist das. Nee, oder? Wer kann diesen unfassbaren, den ewigen, heiligen Gott je erfassen, je begreifen, aufnehmen? Wer? Ein Geschöpf? Nee. Gott ist so heilig. Gott ist so anders. So anders als alles, was er gemacht hat, dass kein Geschöpf Gott so schauen kann und aufnehmen kann und auffassen kann, um es zu sagen, ja, so ist Gott. Das geht nicht. Wenn ihr in Jesaja 6 blättert, dann seht ihr Jesaja von dem Thron Gottes. Und das sind diese Cherubime, die ein Ziel haben, Gott anzubeten, für das, was er ist. Und wie viele Flügel haben die? 6. Warum 6? Also doch Star Wars. Warum 6? Mit den 2 bedecken sie ihre Augen. Mit den 2 und mit dem Rest? Da wird geflogen. Und was machen die? Die fliegen und sagen, heilig, heilig, heilig. Rufen Gott, verherrlichen Gott. Die Herrlichkeit Gottes. Warum bedecken sie ihre Augen? Weil sie Gott nicht schauen können. Sie können Gott nicht schauen. Engel, die, und das sind nicht die gefallenen Engel, da ist noch keine Sünde, gar nichts davon da. Sie können Gott nicht schauen, weil Gott so heilig ist. Wie meinen wir, dass wir Gott auffassen und aufnehmen und verstehen können? Wie bilden wir uns ein, dass wir Geschöpfe diesen unfassbaren Gott in irgendwelcher Weise fassen können? Wie kommen wir zu der Arroganz zu meinen, ich weiß alles über Gott? Wie kommen wir aber dahin, wenn die Bibel sagt, Gott hat sich offenbart, zu erkennen gegeben? Schlag mal Hebräer jetzt mit mir auf. Wie kommen wir dazu zu sagen, wir haben Gott gesehen? Hebräer, Kapitel 1, ganz grundlegende Verse. Wir sprachen da letztes Mal schon darüber, dass wir wissen müssen, wo was steht und dass wir nicht einfach etwas behaupten und weil wir was von Hören sagen, wir müssen wissen, wo es steht und ich empfehle euch, ich bitte euch, bringt eure eigene Bibel mit und keine Bibel-App, ja. Wenn ihr sie habt, ist toll, ich habe übrigens auch eine, aber ihr müsst wissen, wo es in eurer Bibel steht, in eurer, okay? Und wenn ihr malen dürft, ich hoffe, ihr habt euch eine besorgt, in der ihr malen dürft, dann malt. Und das sind wichtige Verse. Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, wie? Im Sohn. Nachdem Gott sich auf vielerlei Art und Weise, und das finde ich toll, darum liebe ich die Offenbarung Gottes, Gott hat sich mitgeteilt und übrigens nicht nur einfach einen Kassettenrekorder auf den Himmel gehängt und dann Play. Gut, heute wird es ein MP3-Player, ja, oder schon MP4, keine Ahnung. Auf jeden Fall so etwas, was permanent etwas abspult. Nein, Gott hat sich in seiner Vielfalt, kreativ, und das ist hier. Lies mal das nach, also jetzt den Inhalt. Auf was für eine Vielfalt Gott sich offenbart hat, sich Gott gezeigt hat. Aber in all dem können wir Gott nicht fassen. Es gibt nur einen Ort, besser gesagt nur eine Person, wo Gott sich so offenbart, dass man sagen kann, so ist Gott. Gott hat vielfältig geredet, aber am Ende der Tage hat er geredet wie? Im Sohn. Hat Gott sich offenbart im Sohn. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, in seiner Fülle, das ist nur eine Möglichkeit. studiere Jesus Christus. Schau auf ihn. Schau auf ihn. Schaut mal in Johannes 1. Das ist etwas, was ihr mit Sicherheit mittlerweile kennt. Aber trotzdem, wir gucken noch mal hinein. Der sogenannte Prolog. Im Anfang war das Wort. Und ich glaube, ihr könnt schon alle auswendig mitsprechen. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Also, genau, dies war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde nichts, auch nichts, eines geworden ist. Also, das Wort war bei Gott und es ist übrigens auch Gott selbst. Und alles wurde durch dieses Wort geschaffen. Und Wort steht für Offenbarung. Und was ist dieses Wort? Vers 14. Und das ist Wahnsinn. Und das Wort wurde Fleisch. Und wohnte unter uns, das heißt zeltete unter uns. So wie Gott in dem Zelt der Begegnung, in der Wüste, zeltete. Die Herrlichkeit Gottes da wohnte und man Gott da an Gott nahen konnte. So zeltet Gott jetzt auch unter uns. Wie? Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wo offenbart sich Gott? In seinem Sohn. Im letzten Tage offenbart sich Gott in seinem Sohn. Also das ist die Grundlage. Gott offenbart sich. Gott will sich offenbaren. Das übersteigt mein Verstand. Aber Gott will, dass wir wissen, wer er ist. Gott will, dass wir begreifen, warum er das tut, was er tut. Hat er es nötig? Nein, aber er will. Und er hat viel dazu zu sagen. Warum er das tut, was er tut, er hat viel dazu zu sagen, warum ihr da seid, warum es euch gibt, was Sinn deines Lebens ist, warum er dich nicht als ein Nasendings da gemacht hat. Er hat was dazu zu sagen, er hat sagt es. Und wir tun gut, da wirklich hinhören, dahin zu hören. Wir müssen jetzt auf der systematischen Ebene der Theologie, wir machen jetzt Bibelschule, jetzt schmeiße ich so ein bisschen mit diesen Begriffen und dann, zack, habt ihr schon Bibelschule absolviert. Wir reden, wir gemeinsam, ihr seid ja alle Theologen, ich glaube, ihr habt es noch im Kopf, ja, weil wir alle über das Wort Gottes nachdenken. Wir unterscheiden zwischen der allgemeinen und der speziellen Offenbarung. Habt ihr schon mal was gehört von der allgemeinen und speziellen Offenbarung? Jetzt schon. Ja, also lasst uns darüber nachdenken. Was bedeutet das? Es gibt eine allgemeine Offenbarung und eine spezielle Offenbarung. Gott teilt sich mit allgemein. Und das allgemein bedeutet allgemein im Inhalt und allgemein als auch an die Empfänger. Erstmal allgemein. Was denkt ihr? Die es wisst, wartet kurz ein bisschen und dann lasst mal. Was denkt ihr? Was ist die allgemeine? Was könnte die allgemeine Offenbarung sein? Wie teilt sich Gott allgemein mit? Was könnte es sein? Durch seine Schöpfung. Gott offenbart sich durch seine Schöpfung, durch die Natur. Das ist ein Mittel. An der Natur kann man erkennen, es gibt einen Gott. Und Gott hat alles geschaffen. Ich möchte euch das mal gleich mal entfalten. Also Gott teilt sich mit durch die allgemein, durch die Natur, aber Gott hat auch was darüber hinaus getan, was herrlich ist. Er hat auch ein gewisses Gesetz in die Herzen der Menschen geschrieben, sodass sie wissen, dass es einen Gott gibt, sodass sie wissen, dass sie eigentlich nicht töten sollen und dass sie wissen eigentlich, dass Lügen auch nicht okay ist. Obwohl sie das Gesetz nicht kennen, obwohl sie von dem Gesetz nichts gehört haben, hat Gott das in sie hineingelegt. Das ist die allgemeine Offenbarung. Obwohl sie von Gott nichts gehört haben oder vom Gesetz, klagen sie sich gegenseitig an, wenn man bei ihnen was stiehlt. Sagt, hey, das darfst du nicht machen. Ja, warum nicht? Ja, das gehört sich nicht. Du sollst nicht töten. Ja, warum nicht? Ja, das ist nicht okay. Ja, warum denn? Gott hat es allgemein hineingelegt in den Menschen. Das ist noch keine geistliche Erkenntnis. Da ist man noch kein Christ, wenn man meint, ja, stimmt, böse, Clown ist böse. Ja, Clown ist böse. Klauen ist auch böse. Ja. da ist man noch kein Christ, wenn man sagt, ja, ich finde, wir brauchen eine Ordnung und stehlen ist nicht gut, lügen ist nicht gut. Da ist man noch kein Christ. Das ist etwas, was Gott allgemein in Menschen hineingelegt hat. Ich möchte euch das kurz anhand dieser allgemeinen Offenbarungen anhand eines Psalmes kurz zeigen. Was ist der längste Psalm der Bibel? Oder welcher ist der längste? 119. Warum ist er so lang? Gute Frage, gell? Da war einer sehr kreativ. Was ist der Inhalt von Psalm 119? Was ist der Inhalt? Ja, die Herrlichkeit der Offenbarung des Wortes Gottes. Und der wird in herrlicher Weise eben umschrieben. Und weil es so herrlich ist, weil es so toll ist, braucht es so lang. Und das macht der Schreiber so auf eine Art und Weise. Das ist ein akustischer Psalm, das heißt, er geht den ganzen Alphabet durch, das ganze Alphabet, das hebräische Alphabet, und nimmt jeden Buchstaben und schreibt, nimmt einen Buchstaben A und schreibt über das Wort Gottes etwas, das mit dem A anfängt. Und dann geht er zum B zum Beispiel und schreibt über das Wort Gottes, was mit B anfängt, okay? Also wenn ihr da sehr kreativ einen Liebesbrief schreiben wollt, dann macht das mal so und dann braucht ihr viel Zeit, ja. Und dann wird derjenige das schätzen, weil ihr so kreativ geworden seid, okay? Meistens findet man das auf so Einladungen und sonst irgendwas. Aber das war noch nicht genug, einmal durchs Alphabet durch. Der hat das jetzt 8-mal gemacht, also 8-mal A, 8-mal B, 8-mal C. Und das sieht man im Deutschen jetzt nicht so gut, aber im Hebräischen sieht man, dass es 8-mal immer der gleiche Buchstabe ist und zwar nach dem Alphabet. So, wenn man das hebräische Alphabet lernen will, schlägt man die hebräische Bibel auf und nimmt man immer diesen Anfangsbuchstaben, da geht es durch. Und deswegen muss man das hochrechnen, dann 8-mal das Alphabet und dann haben wir dann so viele Verse im Psalm 119, ein Riesenpsalm. Nun, man hat aber nicht immer Zeit, stille Zeit, morgens die ganzen Psalm 119 zu lesen. Da gibt es eine Kurzversion davon. Das ist Psalm 19. Einfach eine 1 vorne streichen und das ist dann die Kompaktversion. Man sagt, okay, 119 ein bisschen zu lang für heute, dann schlägt man Psalm 19 auf und das ist die Kurzversion. Und ich liebe diesen Psalm, weil er uns diese Offenbarung Gottes aufzeigt in zwei Teilen. Über den ersten Teil sprechen wir, über den zweiten Teil gleich. Also wir reden jetzt erstmal über die allgemeine Offenbarung. Und das beginnt mit Kapitel, also 19, ab Vers 1 bis Vers 7. Beschreibt der Psalmist die allgemeine Offenbarung. Was ist die allgemeine Offenbarung? Lesen wir es. Und jetzt versucht euch mal das bisschen, mir wird schon warm, darf ich nicht ausziehen, ist es okay? Aber nur, ist es okay? Ich weiß nicht, bei manchen Gemeinden darf man es nicht, keine Ahnung. Mir wird es nur heiß irgendwie. Ha? Darf man auch nicht. Wie Paulus, egal. Versucht euch das mal jetzt wie eine Kulisse vorzustellen, versucht euch das mal bildlich vorzustellen, wie Kinder. Ich liebe diesen Psalm, ich würde ihn gerne verfilmen, wenn ich irgendwie, vielleicht bringe ich noch jemanden dazu, oder ein Theaterstück dazu spielen. Stellt euch vor, ihr seid, der eine ist eine Sonne, der andere ist der Mond, der andere ist Tag, der andere ist Nacht, Bäume und so, ja. Und jetzt schaut mal, was passiert, was die allgemeine Offenbarung macht und was sie ist. Vers 1. Oder wir fangen mit Vers 2. Ich glaube, da gibt es auch Lieder schon darüber. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölb verkündigt seiner Hände Werk. Was macht die Schöpfung? Sie verherrlicht Gott. Das ist die Aufgabe. Das ist allgemein. Gott offenbart sich durch die Schöpfung. Er hat die Schöpfung gemacht, damit sie ihn verherrlicht. Und der Himmel erzählt, spricht. Von was? Von der Herrlichkeit Gottes, das heißt von seiner Größe, von seiner Allmacht. Und das Himmelsgewölbe, was macht es? Es proklamiert, es verkündigt. Es steht da wie ein Herold und proklamiert was? Die seiner Hände Werk. Und jetzt Vers 3, oh, das liebe ich. ein Tag sprudelt, so wie bei mir, wenn ich jetzt spreche, dann spucke ich so, weil das Herz so im Mund voll ist, ja. Und dann, ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Kann ich es vorstellen? Ja. Ein Tag sprudelt dem anderen. Ein Tag steht auf und sagt, übrigens, hallo, ich bin da. Wisst ihr warum? Gott hat mich gemacht. Es gibt einen Gott übrigens und ich bin da, damit ich ihn verkündige. Übrigens, Nacht. Weißt du, warum es dich gibt? Ja, Gott hat uns gemacht. Ja, genau. Also ich gehe jetzt, verkündige du. Und die Nacht kommt und sagt, Gott ist groß. Guck mal, wie herrlich Gott gemacht hat. Schau mal die Sterne. Schau mal das alles an. Es gibt einen Gott. Wow. Und dann geht die Nacht irgendwann mal, weil der Tag kommt und sagt, hallo, tschüss, was machst du? Ich gehe Gott verkündigen. Warum? Ja, Gott hat mich gemacht dazu. Und dann kommt der Tag und sagt, schaut mal, wie gut Gott mich gemacht hat. Und man staunt über das alles, über die Bäume, über die Sonne und über das alles. Wow, was für ein großer Gott. Das ist die Aufgabe. Das ist die Aufgabe der Schöpfung. Das ist sehr allgemein noch, aber das ist schon viel. Übrigens, die Schöpfung macht das, also die Natur, wo wir uns Menschen sträuben. Schon interessant, oder? Dass ein Teil der Schöpfung möchte nicht aufstehen, will nur schlafen, möchte kein Zeugnis geben. Die Natur, die allgemeine Offenbarung, sie tut es. Wie? Habt ihr schon mal gehört? Seid ihr schon nachts aufgestanden und dann habt ihr so... Und dann habt ihr das schon mal gehört, wie ihr das getan habt? Schaut, Vers 4. Nein, das ist nicht so. Ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Wow, das ist toll. Sie tut, sie hat vielleicht das noch nie gehört, aber sie tut es. Denn aus zu diesem Zweck hat Gott sie geschaffen. Gott teilt sich mit. Wie? Gott hat die Schöpfung ins Leben gerufen. Warum? Damit dass man weiß, es gibt einen Gott. Nicht damit ich einen Baum habe, wo ich draufklettern kann. Ja. Nein. Für Gott hin. Denn alles ist durch und zu und für ihn, oder? Römerbrief Kapitel 11. Wegen Gott. Dann geht es Vers 5, ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis ans das Ende der Erde wählt ihre Sprache, also Ende der Welt ihre Sprache. Also von Anfang bis Ende, wenn die Sonne, also das ist eine Bildersprache, also die Welt durchzieht, dann ist das immer mit ein. Die verkündigte Sonne verkündet die Herrlichkeit Gottes. Es gibt Gott, es gibt Gott, es gibt Gott. 12 Uhr, bing, es gibt Gott, es gibt Gott, es gibt Gott. Übrigens, es gibt Gott, ja okay. Es gibt Gott, es gibt Gott, es gibt Gott. Ja, ich weiß es. Gut, vergiss es nicht. Denn solange ich bin, werde ich das dir sagen. Es gibt Gott, es gibt Gott, es gibt Gott. Das ist die Aufgabe. Das ist die allgemeine Offenbarung. Die Himmel erzählen die Ehre, also die Herrlichkeit Gottes. Das ist Psalm 19, 1 bis 7. Von Ende des Himmels geht sie aus und läuft dann bis an sein Ende. Nichts ist von ihrer Glut verborgen. Reicht das, um Gott zu erkennen? Wenn ich hinstelle und das alles betrachte, als ein vernünftiger Mensch und sage, also irgendwie ist es unwahrscheinlich, dass das Ding irgendwie aus dem Knall entstanden ist. Wisst ihr, warum die Evolutionstheorie eines der größten Lästerungen sind? Weil wir Christen nicht daran glauben dürfen. Oder weil das so unlogisch ist. Nein, das sind nicht die Argumente. Wisst ihr, warum das so schlimm ist? Weil es leugnet, dass Gott der Schöpfer ist. Das ist der Grund. Es ist nicht, ob es mir gefällt oder nicht, ob das für mich schlüssig ist oder nicht, ob ich den Argumentationen folgen kann oder nicht, das ist nicht das Argument. Hier wird gesagt, dass die Schöpfung, die Gott gemacht hat, um sich selbst zu verherrlichen, dass Gott durch sie selbst verherrlicht, dass es überhaupt diesen Gott nicht gibt, dass die aus sich selbst existiert. Und ja, durch einen Knall, das entehrt Gott. Das entehrt Gott. Das verherrlicht Gott nicht. Aber was wissen wir nicht, wenn wir in die Schöpfung hineinschauen? Was denkt ihr? Was wissen wir nicht? Wir wissen, dass es einen Gott gibt. Und wir wissen vielleicht, dass es ein gewaltiger Gott ist, weil der sowas machen kann. Er muss groß sein, oder? Er muss mächtig sein. Aber was wissen wir nicht? Wie lange hat es gebraucht? Ja. Wir wissen nicht genau, wie ist dieser Gott? Wir brauchen mehr Informationen. In der Schöpfung, in der allgemeinen Offenbarung wissen wir, dass es einen Gott gibt. Und jetzt brauchen wir eine spezielle Offenbarung. Und speziell ist, weil wir so, jetzt geht es genau hin. Wer ist dieser Gott? Und Gott muss sich da offenbaren und sich zeigen, wie dieser Schöpfer oder wer dieser Schöpfer Gott ist. Gehen wir nochmal in den Hebräerbrief kurz nochmal hinein und schauen uns das nochmal kurz an, wie das wirklich zusammenhängt. Ich glaube, wenn man das so darüber nachdenkt, dann merkt man, dass das, was da steht, gar nicht so ohne Grund da steht. Nochmal Hebräer 1. Also, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Art und Weise geredet hat zu den Vätern, in den Propheten, hat am Ende dieser Tage geredet im Sohn. Wer ist dieser Sohn? Den er zum Erbe aller Dinge eingesetzt hat, durch den auch die Welten gemacht hat. Er, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt und so weiter. Gott hat sich offenbart am Ende der Tage durch Jesus Christus. Wer ist es? Er ist es, der diese Welt gemacht hat. Und er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen wollen, genau wer Gott ist, müssen wir Christus anschauen. Weil das ist die spezielle Offenbarung. Das Wort wurde Fleisch. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit Gottes. In ihm wohnt die Fülle, die leibhaftig die Herrlichkeit Gottes. Das ist Christus. So, Gott offenbart sich allgemein, er schuf die Schöpfung. Und jetzt sagt Gott, ihr müsst jetzt wissen, wer ich genau bin. Und das tut das in seinem Sohn. Und damit wir ihn im Sohn erkennen, führt er uns dahin und bringt uns da hinein, damit wir ihn da wirklich erkennen, dass wir auch wissen, dass Jesus sein Sohn ist. Die spezielle Offenbarung ist an der Spitze, das ist Jesus. Habt ihr Jesus gesehen? Wart ihr vor 2000 Jahren dabei? Habt ihr seine Herrlichkeit betastet? Auch nicht. Woher wisst ihr, wie können wir jetzt Jesus sehen? Wie können wir diese Herrlichkeit sehen? Ich denke, ihr wisst es, oder? Nee?
Ja.
Nee? Wo sehen wir Christus? Haben wir einen Film vor 2000 Jahren? Nee, oder? Ja. Das ist das. Nochmal, Freunde, das ist Jesus im Buchstaben. Das Wort, das ist Jesus im Buchstaben. Wollte Christus sehen, seine Herrlichkeit? Guckt da hinein. Gott hat sich offenbart, Gott hat gesprochen, Gott hat gesagt, so bin ich. Das ist das Wort hier. Jesus ist gekommen und hat gesagt, dass alles erfüllt werden muss, was in der Schrift steht. Das bin ich, sagt er. Das bin ich. Ganz, ganz wichtig. Und das ist eine spannende Angelegenheit, wie viel Zeit sich Gott genommen hat, um diesen Christus uns vor Augen zu malen, uns dieses Buch hier zu geben, uns darauf vorzubereiten, auf die Erscheinung des Wortes Gottes selbst. Schätzt mal, über was für einen Zeitraum, Jahre, wurde dieses Buch geschrieben? Schätzen wir mal. Also schätzen heißt, ihr dürft einfach eine Zahl sagen, das ist schon so. Also, wie viel? 1200, 1600, 4500, 3000, 2500, was haben wir noch nicht? das, was wir hier haben, also als Fixierung, als schriftliche Fixierung, dann, wann, als der erste Schreiber anfing, das zu schreiben, 1600 Jahre. Ja, 1600 Jahre. Was schätzt ihr, wie viele Autoren waren daran beteiligt? Einfach eine Zahl sagen. 44. Voll gut, 40. Also das ist echt, echt gut. In wie vielen Sprachen?
Drei.
Welche drei? Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Jawohl. Das sind die Basics. So, wie haben sie die geschrieben, die? Getrieben vom Heiligen Geist. Wir müssen darüber klar werden, was das bedeutet. Was ist das hier? Das Wort Gottes, richtig? Von wem geschrieben, von wem gegeben? Von Gott, oder? Oder doch von Menschen? Wer hat den Römerbrief geschrieben? Paulus. Von Menschen geschrieben. Aber getrieben durch den Heiligen Geist. Es ist nicht so, dass irgendwie ein Teil Gott, ein Teil Paulus geschrieben hat. So, Paulus Vers 1, Gott Vers 2, Paulus Vers 3, Gott Vers 4. Das ist nicht gemeint. Ja? Also, Gottes Wort und Menschenwort. Und Gott inspirierte 2. Petrus 1, 21. Das sind so ganz wichtige Stellen, die müssen wir kennen. Weil das Wort wird angegriffen, Freunde. Das wird angegriffen. Und wir müssen wissen, wie wir dazu stehen und wie wir auch argumentieren. 2. Petrus 1, 21. Wer es hat, kann es laut lesen. Okay, noch ein bisschen lauter.
Denn es ist noch nie eine Weissage aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet.
Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen geredet. Nicht aus sich selbst. Wir haben im Hebräerbrief gelesen, dass Gott in vielfältiger Art und Weise geredet hat in den Propheten. Je nach Übersetzung findet ihr entweder durch die Propheten, hat er geredet. Aber es geht weiter in den Propheten, denn der Geist Christi, der in ihnen war, hat sie inspiriert. Und so könnten sie sagen, so spricht der Herr. Und Gott sagte, und schreibe auf. Gott hat, ich finde es immer amüsant, in der heutigen Zeit wird darüber gestritten, ob Mose die 5 Bücher Mose geschrieben hat, zum Beispiel. Ja. Woher wusste Mose, wie die Schöpfung entstand? War er dabei? Sehr unwahrscheinlich. Woher wusste er so viele Details? Ja, und dann wird spekuliert. Und dann wird gemeint, ja, vielleicht gab es da schon Tontafeln und vielleicht Tradierung von Generation zu Generation und dann irgendwann mal mündliche Tradierung, später wurde sie festgeschrieben. Kann alles sein. Nur die Schwierigkeit ist, wir haben diese Beweise nicht. Aber wir haben einen Beweis, wisst ihr, was in der Bibel steht? Wie hat Mose mit Gott gesprochen? 2. Mose 33. Von Angesicht zu Angesicht. Wow. Und ich kann mir vorstellen, sagt Mose, Gott, wie war das am Anfang? Wie hast du die Welt geschaffen? Mose, schreibe auf. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Stopp, nicht so schnell. Genau. Jetzt genau. Also noch Schreibmaschine. Ding. Von Angesicht zu Angesicht. Der hatte die Quelle Nummer 1. Wenn ihr durch die Bücher Mose geht, dann findet ihr nicht nur einen Hinweis, wo Gott sagt, schreibe auf. Mose, schreibe das. Bis zur Offenbarung finden wir genau das. Wo Johannes spricht, dann sagt er, setz dich hin und schreib den Gemeinden. Los geht's, schreib auf. Richtig. Gott gibt selbst den Auftrag und sagt, schreibe. So, ganz wichtig. Es ist kein Menschenwort, es ist Gottes Wort. Von Menschen geschrieben. Die haben einen Auftrag von Gott bekommen, das zu schreiben, keine Frage. Nun, da gibt es schon ganz viele Spannungen und ganz viele Fragen, die damit verbunden sind. Ich möchte mir euch ein, zwei wichtige Stellen aufzeigen. Zuerst, wann muss ich Pause machen?
Viertel vor neun.
Also, ich kenne da keine Pausen. Schreit. Ich möchte euch erstmal zeigen, was diese spezielle Offenbarung ist. Dann gehen wir ins Neue Testament und da legen wir ein paar Grundlagen, ein grundlegendes Verständnis darüber. Gehen wir wieder in Psalm 19 hinein. Also, Psalm 19, 1 bis 7 ist die allgemeine Offenbarung. Das ist die Schöpfung. Ab Vers 8 bis 15, hier beschreibt der Psalmist die spezielle Offenbarung. Das ist das Wort Gottes. Schaut mal Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht die Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht als Sand. Sie sind köstlicher, sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süß als Honig und Wabenhonig. Auch wird ein Knecht durch sie gewarnt. In ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Auch von Übermütigen halte dein Knecht zurück. Sie sollen nicht über mich herrschen. Dann bin ich tadellos, bin rein von schweren Vergehen. Lass die Reden meines Mundes und den Sinn meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das ist gewaltig. Hier wird uns das Wort Gottes im Psalm, wohlbemerkt, im Alten Testament, wird uns gesagt, was das Wort Gottes ist, was die Offenbarung ist. Und zwar jetzt nicht in 8er Rhythmus, sondern in 6er Rhythmus, weil es abgespeckte Version ist. Ja? Hier wird uns 6-mal gesagt, was das Wort Gottes ist. Und das führt hin, wohin das Ziel? Vers 15, was ist das Ziel vom Wort Gottes? Was ist das Ziel von der speziellen Offenbarung? Was soll offenbart werden? Das ist übrigens, 12 bis 15, aber es endet im Vers 15. Wohin oder wozu ist die spezielle Offenbarung da? Zu welcher Erkenntnis? Wer hat einen Vorschlag? Dass er ein Fels in der Erlöse ist. Rettung. Es überführt von der Verlorenheit, es überführt von der Sünde. Es spricht vom Gericht, aber eben auch von dem Weg der Erlösung. Während die Natur noch allgemein von der Schöpfung redet, dass es einen Gott gibt, sagt uns das Wort Gottes, wer Gott ist, dass er heilig ist und dass er rein ist und lauter ist und gerecht und Wahrheit, all das. Und dass wir Menschen in seinem Licht nicht bestehen können und dass wir Rettung brauchen. Das sehe ich, kann ich an keinem Baum ablesen. Oder habt ihr es irgendwie? Ich weiß, dass es einen Gott gibt. Aber in welcher Beziehung ich zu ihm stehe, da bedarf es eine spezielle Offenbarung. Und das wird hier in Kapitel 19, Vers 8 bis 15 so herrlich entfaltet. Nur so, wenn ihr das mal für euch nochmal so persönlich studiert. Schaut mal, das sind 6 Aussagen mit 3 Bestandteilen. Immer wieder. Das kehrt immer wieder. Zum Beispiel, es beschreibt 6-mal das Wort Gottes mit verschiedenen Begriffen. Gesetz, Zeugnis, Vorschrift, Gebot, Furcht, Rechtsbestimmung. So beschreibt es die Offenbarung Gottes mit 6 Begriffen. Es ist ganz hebräisch. Wisst ihr, wer ein Hebräer denkt? Er dreht sich immer im Kreis, ohne dass es ihm schlecht wird. Ja? Das ist mir nicht vergönnt, das ist ein Vergnügen. Wir sind westlich-griechisch geprägt. Wir brauchen so analytisch, wir brauchen so zack, 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 zack. Ja? Und dann haben wir Schubladen, haben wir eine Erkenntnis, ziehen wir raus, nehmen sie, legen rein, schieben es rein und da gehört es und da kommt es nicht wieder raus. Das ist so. Gott ist nur Gesetz. Und dann lesen wir aber zum Beispiel das Zeugnis des Herrn, das Gesetz des Herrn, Vorschrift des Herrn, das Gebot des Herrn, Furcht des Herrn, Rechtsbestimmung des Herrn, alles des Herrn. Der Hebräer macht folgendermaßen. Er beginnt und dreht sich um Gott rum und sagt, oh, Gott ist ja ein Gesetz. Also Weisung heißt es übrigens. Das ist, wenn wir von Gesetz reden, dann denken wir, das ist so, tu das, tu das nicht. Gesetz bedeutet eigentlich Torah. Und Torah bedeutet Weisung, Wegweisung, Anweisung. Gott sagt, wer er ist und wie das Leben gelingt, das ist Weisung. Deswegen ist ein Jude stolz auf die Torah, weil hat Gott zu dir geredet? Hat Gott dir das gesagt? Mir schon? Wow. Darum ist er stolz. Und er geht rum und sagt, oh Gott ist ja Weisung. Dann geht er, oh Gott ist Zeugnis. Dann geht er noch und Vorschriften ist er auch. Und Rechtschaffen ist er auch. Und Furcht und all das. Also für ihn gibt es nicht, Gott ist nur so. Das ist mehr unser Denken. Und dann pochen wir darauf. Und streiten wir darüber. Und die einen sagen, nein, Gott ist gerecht. Und die anderen sagen, nein, Gott ist Liebe. Und dann sagen, nein, Gott ist Gnade. Und übrigens, jeder zimmert irgendwie sich seinen eigenen Gott. Jeder bastelt sich irgendwie seinen eigenen Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich begegne das, mir begegne das sehr oft, wenn ich verkündige und predige. Da kommt man zu mir und sagt, das glaube ich nicht. Ich predige zum Beispiel über die Gerechtigkeit Gottes und dann sind ganz viele unzufrieden, wenn ich darüber rede. Warum? Weil das entspricht nicht meinem Verständnis von Gott. Das ist nicht das Bild, das ich von Gott habe. Seit wann ist der Maßstab für Gottes Erkenntnis, was ich mir vorstellen kann und was ich mir nicht vorstellen kann? Seit wann ist das Gott, was ich gerade erkannt habe, seit wann ist das alles? Wie arrogant ist das? Tut mir leid, also ich denke, ich rede jetzt einfach so drüber, ja? Aber wisst ihr, was Gott in 2. Mose 20 gesagt hat? Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst dir kein Gottesbild machen. Weder im Himmel, auf der Erde, was unter der Erde. Warum? Warum sagt Gott das? Warum? Das heißt keine Statue, kein Gottschnitzen. Oder? Das geht einfach nicht. Weil man Gott nicht fassen kann. Und jeder Versuch, Gott auf etwas zu beschränken, ist Götzendienst. Versteht ihr? Wie sehr müssten wir uns davor hüten, zu meinen, Gott in unserem Verstand zu begrenzen, ein Bild zu schaffen und sagen, nur so ist Gott. Ein Prediger, den ich neulich entdeckt habe, ich glaube, dank Andis Link, der sprach auch darüber und er sagte, dass er meine, in den USA, das ist ja weit weg, deswegen können wir darüber reden, dass in den USA der Sonntagmorgen eines der größten Götzendienste stattfinden, Götzenverehrungen. Warum? Weil alle Gott anbeten. Ja, wieso ist das Götzendienst? Ja, weil jeder seinen eigenen Gott anbetet. Jeder betet seine eigene Vorstellung, sein eigenes Gottesbild an. Wir haben Gott begrenzt. So ist Gott und nicht anders. Es klingt vielleicht hart, aber das ist Götzendienst. Es gibt nur einen Ort, wo ich sagen kann, so ist Gott in seiner Fülle. Wo sehe ich, wo kann ich sagen, das ist das Abbild, das ist der Abglanz Gottes. Wo? In Jesus Christus. Wisst ihr, warum ich so oft auf Jesus poche? Weil nur da wir Gott sehen können, ohne Götzendienst zu betreiben. Und erkennen wir alles dann? Nein. Das ist da müssen wir wachsen in der Erkenntnis, in der Tiefe, in der Breite, in der Höhe, mehr wir erkennen, wer Jesus Christus ist. Also das ist die spezielle Offenbarung. Es offenbart uns das Gesetz. Es offenbart uns Gott, wie er ist. Es sagt uns, dass das Wort Gottes vollkommen ist. Es ist zuverlässig, es ist richtig, es ist lauter, es ist rein, es ist wahr. Und er sagt auch uns, es erquickt, es macht weise, es erfreut, es macht hell, also verständig. Es besteht ewig. Es ist gerecht. Also hier beschreibt der Psalmist diese spezielle Offenbarung in herrlicher Art und Weise. Offenbart in der allgemeinen Offenbarung. Ich vergesse mal zu tippen, schließe das extra an. Und in der speziellen Offenbarung. Die allgemeine Offenbarung, das ist die Natur, die Gott bezeugt, die Gott verherrlicht. Und die spezielle Offenbarung, das ist in seinem Wort und letztendlich in Jesus Christus. Da offenbart sich Gott, da können wir Gott erkennen. Wir brauchen ein gesundes Verhältnis zu der Schrift und das ist immer wieder ein Angriffspunkt gewesen und es wird auch immer bleiben. Menschen werden da mit Schwierigkeiten haben, aber wir fangen jetzt mal allgemein an. Das ist so Basics, vielleicht denkt ihr, es ist ein bisschen naiv, aber ich spreche es mal einfach an. So mache ich es auch mit Kindern. Aus welchen zwei Teilen besteht die Bibel? Aus dem Alten und Neuen Testament, ja? Und diese Bezeichnung mag ich schon persönlich nicht. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde lieber aus dem Ersten und dem Zweiten Testament. Ja, weil Alt ist irgendwie so, es ist vergangen, es ist vorbei und interessiert mich nicht mehr. Und das betrifft übrigens aber den größten Teil meiner Bibel hier, so von den Seiten allein, ja? Und ich weiß es nicht, aber ich habe so den Eindruck, dass auch gerade in der evangelikalen christlichen Welt, dass das Alte Testament wirklich zu kurz kommt. Wir sind jetzt im Neuen Bund, im Neuen Testament, das gilt uns, aber das Alte gilt uns nicht so richtig. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Ohne das Alte gäbe es kein Neues und ohne das Neue kann ich eigentlich das Alte nicht verstehen. Für mich ist es eine Bibel und deswegen rede ich persönlich lieber vom Ersten Testament und dann vom Zweiten Testament. Also wenn ich von meiner Bibel spreche. Wie viele Bücher hat das Alte Testament? Also so Basics erstmal. Ich hatte Bibelschule. Ich höre schon ein bisschen flüstern so. Mit wie viel Alte Testament?
39.
Wie viel das Neue?
27.
Spitze. Also merken gleich, aufschreiben, notieren. Das ist schon mal gut, dass wir das... In der normalen Bibel, die wir vor uns haben, also ich meine der Evangelikalen, der Luther, Elberfelder und so, gibt es eine, also wie wird das Alte Testament aufgeteilt? In welche Teile?
Das ist Geschichte, dann kommen Gesetze, dann kommen Richter, Chroniken.
Ja.
Große Prophet, kleine Prophet.
Das wird ja mehr gebündelt, also Geschichtsbücher zuerst. Was verstehen wir heute unter Geschichtsbüchern? Die fünf Bücher Mose meistens, ja? Dann, ich habe euch in dem Skript so eine Aufteilung gemacht, da habe ich sie da reingegeben. Also das erste ist das Gesetz, das sind die fünf Bücher Mose. Das zweite sind Geschichtsbücher Mose, Josef bis Esther. Das ist so, was man als Geschichte versteht. Dann als dritte Weisheitsbücher, Weisheitsliteratur, dann Hiob und Sprüche und so, Hohelied. Und dann kommen die großen Propheten, das ist der vierte Teil, und dann die kleinen Propheten, das zwölfte Teil. Die großen und kleinen, nicht deswegen, weil sie groß gewachsen waren und die anderen klein gewachsen waren, sondern warum groß und klein? Auch nicht, weil die ersten mehr Bedeutung hatten als die anderen, das ist auch nicht, sondern weil die großen einfach ein hohen Umfang haben, zum Beispiel Jesaja mit 66 Kapitel und Jona einfach kleiner ist. Ja? Das ist einfach vom Inhalt der Überlieferung. Also jetzt nicht an Wert groß oder klein. Das ist wichtig, dass wir das richtig unterscheiden. Das ist so die gängige Vorstellung, wie wir heute das Alte Testament aufteilen. Ähnlich teilen wir auch das Neue Testament auf in Geschichtsbücher. Dann, das sind die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte. Dann kennen wir den zweiten Teil, das sind die Briefe. Paulus bis Judas. Und dann haben wir noch ein Prophetiebuch. Ich weiß nicht, ich komme mir manchmal vor, immer wie ein Rebell. Irgendwie so. Ich möchte euch ein bisschen zeigen, wie ich die Bibel als Einheit verstehe. Und das, auch jetzt, weil ihr schon Mühe gemacht habt, mir das Ding hinzustellen, ein bisschen malen. Ich lese das Alte Testament gerne nach der hebräischen Eintragung. So unterrichte ich das auch am BSK, also in der Bibelschule. Nicht in den 5 Teilen, sondern in 3 Teilen. Schlagt mit mir jetzt Lukas 24 auf. Ich versuche die Bibel so zu lesen, wie Jesus sie gelesen hat, weil das ist mein Lehrer. Wenn ihr Lukas 24 aufschlagt, dann möchte ich euch bitten, dass ihr mir sagt, wie viele Teile des Alten Testament ihr bei Jesus findet. Zum Beispiel Lukas 24, 44. Okay, liest das mal für euch durch und sagt mal, wie viele Teile findet ihr bei Jesus? Wie teilt er dir das Alte Testament auf? Okay, habt ihr es gelesen?
Gesetz des Mose, Propheten.
Und?
Psalmen.
Wie viele Teile kennt Jesus? 3. Das ist die typische hebräische Einteilung des Alten Testaments. Und die macht Sinn. Ich möchte ganz kurz euch das vorstellen, weil ich denke, so geht es mir, wenn ich diese Perspektive habe, die hilft mir auch wirklich, die Botschaft des Alten Testaments besser zu verstehen. Ich male jetzt ein bisschen und ich komme ein bisschen vom Mikro weg. Also. Ich weiß nicht, könnt ihr das von da hinten sehen? Das ist eine Schriftrolle. Ja, okay. Ich male jetzt mal 3. Das ist diese Dreiteilung. Oder mal restlicher. So, das ist die Dreiteilung der hebräischen Bibel. Der erste Teil, das ist das Gesetz oder wie wir das, was wir als Gesetz kennen. Der Hebräer würde das sagen, das ist die Tora. Wir würden das, wenn wir es gut übersetzen würden, wir würden sagen Weisung. Okay? Das ist hier. Was beinhaltet dieser Teil? Die 5 Bücher Mose. Ja, also 1. bis 5. Mose. Das ist der erste Teil. Und das ist ganz wichtig. Das ist die Grundlage. Da steckt alles drin, was ein Mensch wissen muss über den Glauben, über den Messias und übrigens auch über, dass er gerettet werden muss und dass sogar er von dem Messias gerettet werden muss. Das reicht. Die 5 Bücher Mose, die Tora, wie man auch manchmal mit H vorne, hinten, egal, die Tora, das ist die Grundlage. Das ist ganz wichtig. Die Frau am Jakobsbrunnen. Kennt ihr die Begebenheit? Ich denke schon. Wer war sie? Eine Samariterin. Wer war die Samariter? Ein Mischvolk. Nordstämme wurden in die Gefangenschaft, wurden zerstreut, assimilisiert. Ein unreines Volk geworden, die Samariter. So. Und die Samariter, sie haben Folgendes gehabt. Nur die Tora haben sie akzeptiert. Die haben weder die Propheten akzeptiert, noch die Schriften akzeptiert. Nur die Tora. Und als Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen redet, mit der Samariter, was sagt sie, als sie merkt, dass Jesus der Prophet ist? Wisst ihr, was sie sagt? Am besten reingucken, während der Unterweis von uns gut, weil wir haben es ja eigentlich, wisst ihr es, zack, aufgeschlagen. Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 25. Haben wir es? Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt. Hey, ja, der Christus genannt wird sogar. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihm: Ich bin es, der mit dir redet. Wow, die Frau, die eigentlich nur diesen Teil der Bibel hat, sagt: Ich weiß, Es wird ein Messias kommen, er wird uns alles lehren, was ich wissen muss. Er wird uns retten. Aus diesem Teil der Bibel. Aus der Tora. Und das würde mir riesig Spaß machen. Die ganze Nacht durch, da wäre ich fit dafür. Mit euch da durchzugehen und euch das zu zeigen, wie überall da von Christus die Rede ist. Überall. 5. Mose, als Hausaufgabe, schreibt es euch auf, wenn es euch interessiert. 5. Mose 18, sagt Mose selbst, es wird ein Prophet aufstehen nach mir, wie ich. Auf den sollt ihr hören. In allem, was er lehrt, auf den sollt ihr hören. Sagt Mose, es wird einer kommen, der wird euch sagen, wie man das ewige Leben bekommt. Hört auf ihn. Ja? Die Geschichte beginnt, Freunde. Wenn wir das erste Buch Mose, wenn wir die Tora nicht haben, dann wissen wir nicht, dass Gott die Welt geschaffen hat, wie er es geschaffen hat. Wir wissen nicht, warum wir geschaffen worden sind. Wir wissen nicht, warum wir Jesus brauchen. Ich habe das immer schon wieder gesagt, wir evangelisieren, wir wollen evangelisieren, aber wir sagen, du brauchst Jesus. Und die Leute sagen, brauche ich nicht. Und wir sagen, doch. Wir sagen, warum? Du brauchst ihn einfach. Du gehst verloren. Ja, warum? Weil du ein Sünder bist. Ja, warum? Ja, ist halt so. Jeder Mensch ist ein Sünder. Du brauchst Jesus, also bekehr dich schleunigst. Nein. Warum? Warum sind wir Sünder? Warum entsprechen wir nicht dem Maßstab Gottes? Warum werden wir gerichtet? Warum brauchen wir Jesus? Das steht hier. Das steht auf den ersten Zeilen der Bibel, beginnt es uns zu zeigen. Kapitel 3 macht es deutlich. Da müssen wir hin. Wenn wir das nicht haben, werden wir es nicht verstehen. Darum gehören die ersten Zeilen der Bibel zu meinen Lieblingszeilen und zu meinen abgegriffensten. Neben dem Epheserbrief, bei dem ich jetzt gerade viel bin. Aber egal. Das ist die Tora. Das ist die Grundlage. Und ich möchte das nochmal euch so ans Herz legen. Wenn ihr zum Beispiel Psalm 119 liest, dann besingt der Psalmist diesen Teil, also die Offenbarung, und sagt, wie köstlich, wie herrlich, wie toll das ist. Er liebt das. Ich frage euch, liebt ihr das Wort Gottes? Lest mal Psalm 119 und sagt, liebt ihr das so? Ist das euer Leben? Ist das eure Liebe? Warum? Weil Gott sich mir mitteilt. Weil Gott mir sagt, wer ich bin, wer er ist, was er mit mir vorhat. Das ist, weil ich da Gott begegne. Wow. Also das ist herrlich. Das ist der erste Teil. Und Jesus sagt in Lukas 24, wisst ihr nicht, was über mich geschrieben steht? Wo? Im Gesetz des Mose. Und das ist nicht nur die 10 Gebote, das ist das beinhaltet die ganzen 5 Bücher. Und wo noch? Wisst ihr nicht, dass über mich geschrieben steht? Wo? In den Propheten. Jetzt ist wichtig, dass wir das verstehen. Ein klares Verständnis haben, was die Propheten sind. Ich weiß es nicht. Wer sind Propheten für euch? Das ist immer eine spannende Frage. Gibt es sie noch? Gibt es sie nicht? Sind sie
okay? Personen, die für einen bestimmten Zeitpunkt den Heiligen Geist bekommen haben, um den Völkern, sag ich mal, oder dem Volk meistens zu vermitteln oder zu sagen, das ist Gottes Wille.
Das ist sehr gut, das gefällt mir. Danke. Das gefällt mir. Weil normalerweise verstehen wir unter Propheten das sind Leute, die was in die Zukunft weissagen. Das ist aber nicht der Hauptdienst eines Propheten. Der Prophet ist einer, der den Auftrag von Gott bekommt, das Volk zurück zu der Tora zu rufen. Das ist die Aufgabe des Propheten. Kehrt um! Ihr lebt gegen Willen Gottes, ihr lebt gegen Wort Gottes, ihr lebt nicht Gott entsprechend. Bitte kehrt um. Ein Prophet ist einer, der im Prinzip wirklich ein Prediger, der das Volk zurück zu Gott ruft. Das ist ein Prophet in erster Linie. Finde ich sehr gut. Aber jetzt kommt dieses prophetische Element, was wir eigentlich als Propheten kennen. Also, der Prophet... mal ein Megafon. Ah, in die falsche Richtung. Mann, er meint sie in eine andere Richtung. Er ruft das Volk zurück, er proklamiert. So, das ist die Aufgabe, zurück zu der Tora, zurück zu der Schrift. Und wenn ihr aus dieser Perspektive allein jetzt mal die Propheten in dem Alten Testament lest, schaut euch mal das an, wie sie das tun. Immer und immer wieder schickt Gott Propheten. Gott hat geredet auf vielerlei Art und Weise in den Propheten. Er hat gerufen, die ganze Zeit. Und jetzt kommt dieses prophetische Element. Gott sagt durch die Propheten, wenn ihr zurückkehrt zu mir, wenn ihr diesen Weg geht, dann gibt es Folgendes. Das ist klein, geschrieben, das Segen. Gott sagt, wenn ihr zu mir zurückkommt, dann verheiße ich euch auf Zukunft den Segen. Leben. Okay? Das ist Prophetie. Die Prophetie geschieht auf Grundlage immer der Schrift. Gott sagt, kommt zurück zu mir. Wenn ihr das tut, verheiße ich euch ewiges Leben. Wenn ihr das nicht tut, jetzt hätte ich gerne eine rote Farbe fürs nächste Mal, bitte merken. Voll fies, gell? Ja, dann hatte ich schon. So, also, wenn ihr nicht zurückkehrt, doch, ich mach's hier, dann prophezeit er nach vorne hin Gericht. Dann sagt er, dann werde ich euch strafen, dann werde ich euch züchtigen, dann werde ich euch reinigen. Es ist nicht einfach so, dass ein Prophet kommt und sagt, okay, morgen wird Gott strafen. Oder morgen wird das passieren. Morgen wird es nicht regnen. Das ist, nein. Sondern der Segen und Gericht, das geschieht immer auf dem Hintergrund, ob das Volk sich zu Gott wendet und ob das Volk beim Wort bleibt. Bei der Offenbarung Gottes bleibt, zurückkehrt zu Gott, ihn verherrlicht. Das ist die Aufgabe der Propheten. Und jeder Prophet, den wir im Alten Testament haben, hat diese Aufgabe. Nehmt euch allein das Buch Jona. Ich liebe dieses Buch. Ihr merkt ja, wegen Fisch zum Beispiel. Ja? Was macht das Buch Jona so besonders? Ihr findet da einen Satz der Prophetie. Ein Satz. Vergleich zu Jesaja, kapitellange Prophetie, also wirklich, was er gesagt hat. Bei Jona finde ich den Einsatz, wenn ihr nicht umkehrt, seid ihr tot. Back, fertig. Übrigens, und das geschieht die größte Erweckung, auch Heidenerweckung in damaliger Zeit. So würde ich gerne evangelisieren. So, das bam, schlägt ein. Ja. Wie viele Kapitel hat das Buch Jona? 4. Davon ist ein Satz Prophetie. Für mich ist Buch Jona, Gott hat auf vielfältige Art und Weise geredet in den Propheten. Jona selbst, die ist eine Gegenstandslektion. Gott spricht durch das Leben von Jona, was es bedeutet. Was würdet ihr sagen, was ist die Botschaft von Buch Jona? Nicht der große Fisch, glaubt mir. Rufe mich an in der Not, ich werde dich retten und du wirst mich verherrlichen. Das ist die Botschaft vom Buch Jona. Dreimal wird uns das illustriert. Die Phönizier rufen Gott an in der Not, retten, verherrlichen Gott. Jona im Bauch des Fisches, übrigens, da preist er Gott, das ist, Fisch ist Rettung nur nebenbei. Und nicht Gericht. Ja. Gott befreit ihn, er ruft, als er dann so blablabla auf dem Boden da rum, wie heißt es da, rumsinkt, ja, und Schier da erstickt. Und da schreit er in diesem Sterben und sagt, Gott ruft ihn an und Gott rettet ihn wie? Er schickt ein U-Boot, das ist kein so bequemes, aber ein U-Boot. Er rettet, Fisch ist Rettung. Und Gott, Jona liest das mal, im Buch Kapitel 2 ist es, ja, Kapitel 2, er preist Gott im Fisch und dankt ihm für die Rettung. Jona ruft Gott an, Gott rettet. Also Phönizier, das sind Heiden, wahrscheinlich Spanier. Jona selbst ist ein Jude. Und dann die Nineveh. Gott richtet, die wissen das, was tun sie? Die rufen Gott an, die tun Buße. Was macht Gott? Rettet. Dreimal die gleiche Botschaft. Wie? Durch das Leben. Einfach durch das, was geschieht, wird Gott gesagt, wenn ihr zurückkommt, werde ich retten. Ich werde retten. Die Botschaft vom Buch Jona. Wenn ihr aber nicht umkehrt, gerecht. Das hat er angekündigt, denn die Sünde ist vor mich gekommen. Und alle drei tun Buße. Und das ist Evangelium. Wisst ihr, dass Jesus sich auf keinen Propheten so oft bezogen hat wie auf Jona? Warum? Nur 3 Tage und 3 Nächte, das ist nicht alles, weil das hier um Rettung geht. Weil das ganze Buch um Rettung geht. So herrlich. Also das ist die Botschaft. Ob sie reden oder nicht, ob Gott durch sie handelt oder nicht, ob sie selbst eine Gegenstandslektion sind oder nicht. Die Botschaft ist immer die gleiche. Kehrt um und ich werde retten. Wenn ihr nicht umkehrt, gerecht. So, und da gibt es noch einen dritten Teil. Und das sind? Ist der dritte dann nur Psalmen? Nein, das sind Weisheitsliteratur. Psalmen, warum sagt Jesus Psalmen? Weil Psalmen als erstes Buch in dieser Gattung stehen. Das ist das erste Buch. Und im Hebräischen ist es übrigens so, man betitelt zum Beispiel ein Buch immer nach dem ersten Satz oder nach dem ersten, zum Beispiel Genesis, heißt Genesis im Hebräischen der Anfang, im Anfang heißt es, weil das die ersten Worte sind im Buch Genesis. Man überschreibt immer das Buch mit dem Namen der ersten Buchstaben. Und so steht hier Psalmen. Und deswegen sagt Jesus auch in den Psalmen. Ihr könnt es nicht lesen, gell? Aber es steht Psalmen. Ich schreibe mal so undeutlich, damit man mich der Fehler nicht beschuldigen kann. Also Torah, Propheten und man kennt es auch als Schriften oder Weisheitsliteratur. Immer kleiner.
Aber es hier?
Nein, nicht nach der hebräischen Bibel. Nicht nach der hebräischen Bibel. Nach unserer Bibel ja. Und ich rede jetzt von der hebräischen Bibel. So, welche Aufgabe haben die Schriften, die Weisheitsliteratur? Also die erste, das ist die Grundlage, wird gelegt. Hier, das ist der Ruf zurück zu Gott. Mit dem doppelten Ausgang. Welche Aufgaben haben die Schriften? Übrigens, nur nebenbei, wisst ihr, dass Daniel, den wir als Prophet kennen und als in den Prophetenbücher, ich glaube, ist nicht auch Babel? Nee.
David.
Dass Daniel nicht hier auftaucht im hebräischen Kanon, sondern hier? Also der Hebräer zählt Daniel nicht zu den Propheten, obwohl er auch ein Prophet war. Übrigens, Mose war auch ein Prophet und ist dann auch nicht mehr ein Prophet. Warum ist der Hebräer oder ordnet der Hebräer Daniel bei Weisheitsliteratur? Weil Daniel der Weise ist. Wo war Daniel? Am Hof? Babylons? Mit was für einem Job? Der Weise. Ein Berater des Königs. Nur nebenbei, woher wussten die Weisen aus dem Morgenland, dass Christus geboren wird? Ja? Ich denke, Daniel hat gute Arbeit geleistet. Ja? Nicht ohne Grund kommen sie daher getuckert. Ja? Hat Spuren hinterlassen. Daniel gilt für den Hebräer als der Weise schlechthin. Übrigens nicht Salomo, den wir als den Weisesten schlechthin kennen, so vom Alten Testament. Wie endet die Geschichte mit Salomo gut? Was hat er aus der Weisheit gemacht? Wer hat das letzte Wort im Sprüchebuch? Salomo? Eine Frau. Da kriege ich einen auf den Deckel, gell? Also beschämen. Nein, da wird eine andere Weisheit uns gezeigt. Das ist Weisheit. Nicht Salomo. Ja. Salomo hat seine Weisheit verspielt. Daniel gilt als der Weise schlechten. Aber nochmal, welche Aufgabe haben denn die Schriften? Die haben eine ganz wichtige Aufgabe. Sie reflektieren diesen Prozess. Sie beschreiben, wie das Volk zum Beispiel auf die Propheten gehört hat und ob sie zurück zu der Tora gekehrt sind oder nicht. Okay? Ich mache ein Beispiel. Oder nimmt irgendein Psalm, Psalm 119, der besingt und sagt, wie herrlich ist diese Torah, wie toll ist die. Er hört auf die Propheten und sagt, das ist das Beste, was es gibt. Die Chroniker übrigens findet ihr in den Schriften, nicht in den, was wir unsere Geschichtsbücher nennen können. Was geschieht in den Chroniker? Das sind doch immer die Könige, eine nach dem anderen. Und wie werden sie beschrieben? Und der war ein toller Politiker und der war sehr erfolgreich und konnte die militärische Macht ausbauen und war sehr gewifft und was weiß ich, war ein toller Finanzberater, keine Ahnung. Und deswegen hatte er Erfolg.
Er wandelte mit Gott.
Und er wandelte mit Gott. Ja. Und der wandelte nicht mit Gott, sondern nach der Väterweise, nach dem und dann Fluch, oder? Genau das wird hier reflektiert. Diejenigen, die mit Gott wandern, die zurückkehren zu Gott, die haben Segen. Es sind nicht viele, die das getan haben. Diejenigen, aber die nicht mit Gott gewandert sind, die erfahren Gericht. Das ist das. Und auf einmal, so Chroniker, ich weiß nicht, so geht es für mich, auf einmal, toll, sie zu lesen, zu sehen, wie reagieren sie, haben sie gehört, haben sie nicht gehört, haben sie es verstanden, und wenn sie nicht verstanden, was hat Gott getan? Und wenn sie es verstanden haben, was haben sie dann getan, was hat Gott dann getan? Und das hat was mit meinem Leben zu tun, weil ich sehe, da wo wir auf Gott hören, da wo wir auf sein Wort hören, wo wir uns unterordnen und dem Wort glauben, das segnet Gott. Da wo nicht, dann habe ich ein volles Zeugnis, dass Gott richtet und züchtigt und ermahnt und reinigt und in Gefangenschaft führt. Ja, das ist das Alte Testament. Und das malt uns die Geschichte vor Augen, die Notwendigkeit, dass wir auf Gott hören und es zeigt uns die Konsequenz, dass Gott das richten wird und wie wir gerettet werden. Das ist die hebräische Einteilung des Alten Testaments. So lese ich sie, so unterrichte ich es übrigens auch. Die Schüler kommen ein bisschen durcheinander, weil sie hätten gerne das schon chronologisch. Ja? Aber diese Einteilung, die wir haben, ist erst spät entstanden. So kann ich das, den Inhalt besser einordnen. Wie ist das Neue Testament aufgebaut? Darf ich noch eins? Ja, wer weiß ja. Ja, das ist spannend. So, Neues Testament. Wir kommen vom Alten Testament und während dem... Wie male ich das am besten? Das ist ein Schatz. Okay? Erkennt ihr das? Okay, das ist ein Schatz. Also eine Truhe. So ein Schatz. Und das ist das Alte Testament. Warum? Ich habe diesen Schatz verschlossen gemalt. Warum? Weil das Alte Testament in Bezug auf Jesus Christus, wer er ist, und in Bezug auf die Gemeinde noch ein Geheimnis ist. Es ist schon da, und das ist das Herrliche. Es ist schon da, und es ist da drin. Und übrigens ganz viel, aber es ist noch ein Geheimnis. Wenn ich die Bibel chronologisch lese, also wenn ich anfange, und dann heißt es, da haben wir ein Problem, die Menschen haben gesündigt, und Gott sagt, und er wird ihr der Schlange den Kopf zertreten. Das heißt, es kommt einer, der wird die Schlange besiegen. Die Schlange ist der Teufel. Und wir wissen, alles klar. Oder? Nein, da kommen erstmal 1000 Fragen. Ja, wer ist der Herr? Und welche Schlange? Und wann? Und wie? Und was, warum? Und die Bibel sagt, lies weiter. Und die entfaltet dann die ganze Botschaft durch das Alte Testament hindurch und kommt am Ende bei den Evangelien und sagt, dieser Herr ist Jesus. Das ist der Same, das ist der Nachkomme. Wie beginnt Matthäus Evangelium? Das ist das Geschlechtsregister, die Generation, das Stammbuch Jesu, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Da steckt schon das Wort Genesis drin, in dieser Generation. Das heißt, das ist der, von dem in Genesis verheißen ist. Das ist die Linie, die das Alte Testament zeichnet sie durch. Da geht es durch. Das Alte Testament schreibt und sagt uns, dass wir errettet werden müssen. Das Alte Testament sagt uns, wie diese Errettung auch stattfinden wird. Dass der Messias kommen muss, dass er leiden muss, dass er sterben muss, weil wir Sünder sind. Das sagt uns das alles, aber sie sagt uns nicht, wer das ist genau und wann das geschehen wird. Das erfahren wir wo? Im Neuen Testament. Und da muss ich das.
Tere ist offen. Ja, so. Also das ist auch in der Schatztruhe. Das ist Neues Testament. Hier ist Jesus. Noch ein Geheimnis. Hier ist Jesus
offenbart. Hier wissen wir.
Hier haben wir noch so Ding, Ding, Ding. Und hier haben wir Ding, Ding, Ding. Okay?
Das ist Jesus. Das ist das Neue Testament. Hier, das ist der Erlöser, von dem Gott die ganze Zeit gesprochen hat, auf den er hingeführt hat. Wäre die verfluchte Zeit nicht. Das ist für mich ein Fluch. Dann könnten wir da durch das Alte Testament durchgehen und schauen, wie das so entfaltet wird. Wenn euch das so auf dem Herzen brennt, nehmt das Wort, nehmt eine wörtliche Bibel, am besten eine Elberfelder Bibel. Ich habe schon gesehen, ein paar haben es schon gekauft, sehr gut. Nehmt das Wort Samen oder Nachkommenschaft. Und dann geht die Bibel durch. Und schaut überall, wo dieses Wort Samen oder Nachkommenschaft auftaucht. Und ihr werdet staunen über den roten Faden, wie das uns hinführt bis zu Jesus Christus. Ja. In deinem Samen werden gesegnet alle Nationen. In welchem? In dem einen. In welchem? Dem Samen. Und der Samen der Frau wird den Kopf zertreten. In deinem Samen werden gesegnet werden alle Nationen. Wer ist es? Dann werde ich im Galaterbrief landen und Paulus sagen, das ist der eine und das ist der Christus, das ist der Same, von dem Gott schon damals gesprochen hat. Der Faden zieht sich durch die ganze Bibel. So, jetzt ganz kurz noch das Neue Testament. Ich muss jetzt sehr kompakt alles machen. Könnt ihr noch mitmachen? Ich bin hier voll da drin und hier da unten. Ich hoffe, ich habe euch nicht abgehängt oder ihr mich allein gelassen. Ich möchte euch noch kurz den Aufbau vom Neuen Testament zeigen, wie ich das verstehe, wie ich das einordne. Wir beginnen bei den Evangelien. Okay? Ich male das jetzt hier ein bisschen hin, okay? Ich male das als ein Block. Das sind die Evangelien. Die Evangelien zeigen uns, das führt zu Jesus Christus, das Geheimnis, die Gemeinde ist hier noch ein Geheimnis, Christus ist noch ein Geheimnis. Hier im Neuen Testament wird es offenbart. Die Evangelien zeigen uns, wie Jesus Christus die Gemeinde erlöst. Das, was hier noch als Geheimnis war, wird jetzt offenbart. Jesus kommt und erlöst die Gemeinde. Das geschieht in den Evangelien. Das ist Erlösung. Ja? Das sind die Evangelien. Also, wie viele Evangelien haben wir? Wie viel? Welche? Matthäus? Markus? Ja, sehr gut. Das sollten wir wissen. Ja. Der Inhalt der Evangelien ist was? Jesus Christus, und zwar das Erlösungswerk. Er kommt und stirbt für seine Gemeinde. Darum lohnt sich dieses immer und immer und immer und immer wieder zu studieren, zu lesen. So, das geschieht in den Evangelien. Was ist dann die Apostelgeschichte? Was passiert da mit der Gemeinde? Der Heilige Geist kommt, warum kommt er, was mit welchem Ziel? Gründung der Gemeinde. Entstehung, ich habe es nicht gehört. Da entsteht die Gemeinde. Die Gemeinde, da wird das Fundament gelegt. Hier wird sie erlöst, hier wird sie gegründet.
Ja, das ist Apostelgeschichte.
Gründung.
Okay? Also, die Erlösung der Gemeinde, die Gründung der Gemeinde. Und dann
Kommt der dritte Teil, und ich bin da ganz hebräisch geblieben. Warum kompliziert machen, warum so viele Teile machen, da merken, kann man sich kaum merken und so. Drei ist immer einfach zu merken. Zack, 1, 2, 3. Und dieser dritte Teil, das sind die Briefe. Und ich ordne da die Offenbarung mit hinein. Denn die Offenbarung sind was? Eigentlich ist die Form Offenbarung was? 7 Briefe. Also ein Brief, das 7-mal an die Gemeinden geschickt werden soll. Ja? Das schreibe der Gemeinde Ephesus. Und das schreibe der Gemeinde so. Also Johannes hat es einmal geschrieben und dann muss er 7-mal abschreiben und dann muss das 7-mal verteilt werden. Also das sind Briefe. Was ist aber die Bedeutung der Briefe? Oder was ist der Zweck? Wenn die Gemeinde hier erlöst ist, hier gegründet und auch auferbaut, also da ging das von Jerusalem an zu wachsen, ja, also Gründung und genau, Wachstum dann dazu, Vermehrung. Was geschieht in den Briefen? Also vom Römer bis Offenbarung. Was denkt ihr?
Festigung.
Das ist gut. Festigung. Es ist Ausrichtung der Gemeinde. Hier erlöst, da gegründet und jetzt wird sie gefestigt und ausgerichtet. Das sind die Briefe. Das heißt, die Gemeinde, da wird gesagt, wer sie sind, warum sie sind, welche Berufung sie haben, welches Zweck, warum, was Gott mit ihnen tut, wie wir leben sollen. All das, die Gemeinde wird ausgerichtet. Und allein das, wenn man das im Hinterkopf hat, liest man hier das Buch Offenbarung. Dazu ist es da. Die Gemeinde soll ausgerichtet und gefestigt werden. Wie kann das helfen? Ich muss es da hinschreiben. Ausgerichtet, gefestigt. Und das sind verschiedene Briefe. Ja? Also ich verteile es auch in 3 Teile. Ich will das ein Beispiel kurz machen. Also in welcher Weise hilft die Offenbarung und richtet uns aus und festigt uns? Ist das nicht so, wie das verwirrt und es kompliziert? Ich sage, okay, wenn das jetzt hier, Neues Testament, da befinde ich mich, eine Offenbarung, also Schatz aufgeht, und da um Jesus geht, dann geht das in der Offenbarung auch. Was würde ich sagen, was ist die Botschaft der Offenbarung? Sieg. Wessen Sieg? Von Jesus. Ist das gut? Ist das verschleiert? Ja, wenn man Christ ist, ist das gut. Wenn man kein Christ ist, oh je. Ja. Aber das ist so Wahnsinn. Ihr müsst euch vorstellen, Johannes als letzter Apostel ist auf Patmos gefangen. Die alle anderen gestorben. Wenn man die 7 Sendschreiben anschaut, dann ist die Situation der Gemeinde nicht sehr rosig, oder? Sieht nicht sehr gut aus. Und jetzt, wo ist, und ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden? Ist die Realität nämlich genau anders, dass die Pforten der Hölle doch die Gemeinde überwinden? Nein. Und Jesus sagt, Johannes, sag mal den Gemeinden, ich bin immer noch der Herr. Ich bin in der Mitte der Gemeinde, so beginnt die Offenbarung. Ich wandle, ich habe sie in meiner Hand. Und ich bin derjenige, der sie sieht, ich bin derjenige, der sie reinigt, ich bin derjenige, der sie heiligt, ich bin derjenige, der sie versorgt. Das ist übrigens das erste Bild, Kapitel 1, wo Jesus uns beschrieben wird. Ich bin in der Mitte. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und jeder, der mit mir ausharrt, wird siegen. Wow, das ist ein Trost. Und dann wird es 7-mal. 7 Bühnen. Ich halte nichts von der Gliederung Offenbarung 1 bis 4 Vergangenheit oder Gegenwart und ab 4 Zukunft. Ich finde, das haut nicht hin. Die Offenbarung ist im Prinzip
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Es ist ja ein Kuchen. 7 Teile. Wir könnten das jetzt so machen, wir könnten die Platte, das ist so eine Drehscheibe, ich habe zu Hause so eine China-Scheibe, ja, so wie beim Chinesen, so kann ich drehen. Ich könnte die Platte jetzt so umdrehen und dann hätten wir
so eine Ansicht und das ist so eine Bühne. So ein Vorhang, okay? Versteht ihr, was ich meine? Sieht das überhaupt? Aber ich sollte mal... Das ist eine Bühne. Ich hoffe, ihr versteht. Und da beginnt Folgendes. Der erste Akt geht los, der Vorhang geht auf und dann wird uns ein Schauspiel gezeigt. Eine geistliche Dimension. Nämlich was? Jesus Christus ist der Herr über die Schöpfung. Und da werden halt die Katastrophen gezeigt, die geschehen werden und die geschehen. Und dann Abschluss, siegt wer? Jesus. Und siebenmal werdet ihr finden, in der Offenbarung kommt es zu Ende. Es ist Stille im Himmel oder Gericht oder wie auch immer. Es kommt immer zum Schluss. Und dann geht der Vorhang auf. Und dann wird die Scheibe weitergedreht. Und dann kommt eine neue Szene. Der Vorhang geht auf. Und dann wird uns gezeigt, der politische Kampf. Und wer siegt? Jesus und die Gemeinde. Der Vorhang geht zu. Wird aufgemacht. Der religiöse Kampf. Wer siegt? Jesus. Und so geht es durch, dämonisch, politisch, über Natur, über Materialismus, über Babylon, über all das. Letztendlich, alles wird vergehen, alles wird fallen, aber Jesus wird siegen. Das ist die Botschaft. Ohne, dass ich jetzt da alles deuten, ins Detail deute und auslegen muss. Das ist nicht die Frage.